Es ist so schön, euch heute Morgen zu grüßen. Und wie wir gerade dieses Lied gesungen haben, befiehl du deine Wege. Ich denke, viele von euch haben ganz große Nöte in ihrem Leben. Schwierigkeiten, schwere Belastungen, ja sogar Lebenskrisen, die uns ganz tief belasten. Ich habe ja für euch heute das Losungswort ausgesucht, das im Losungsbüchlein steht. Viele von euch haben das heute Morgen gelesen. Josef sagte zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ja, das ist ganz schrecklich in unserem Leben, wenn solche Dinge geschehen, und ich lese noch einmal, was im ganzen Zusammenhang so ein Wort ist. Das hilft uns manchmal bei einem Losungswort im Losungsbüchlein, dass wir den Zusammenhang noch einmal lesen. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Wer von euch im Bruderkreis lebt, der weiß, dass es manchmal eine sehr abenteuerliche Geschichte ist, was da im Bruderkreis sich ereignet, in der Familie, in den Belastungen der Familie. Und das geht ja weiter, oft ein ganzes Leben lang. Die Spannungen und die Feindschaften. Und wie heißt da weiter? Darum ließe sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Rache ist in unserer Welt üblich. Vergebung, das gibt's Gott sei Dank beim lebendigen Gott. In unserer Welt gibt's ganz wenig Vergebung. Da kann man gar nicht vergessen, die bösen Dinge, die einem zugefügt wurden. Aber Josef war ganz anders. Er weinte. Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Und dann kommt dieses Losungswort, ihr gedachtet, böse zu machen. Ja, böse ist ein schwaches Wort. Hundsgemein war das, was sie Josef angetan haben. Ihr gedacht es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. In solchen Lebenskrisen, wie sie Josef erlebt hat, ist uns sehr schwer, wenn man immer weiter weiß, da bricht ja alles zusammen. Sein Leben war ja völlig aus der Bahn geworfen. Ja, wer von euch Schweres erlebt hat in seinem Leben, der weiß, wie das ist, wie man plötzlich Panik kriegt, wie man Angst kriegt, wie geht denn alles weiter? Man steht an einem Abgrund und sagt, jetzt noch einen Schritt weiter, dann stürze ich in die Tiefen. Es gibt gar keinen Ausweg mehr. Wie soll man das denn ertragen? Die Überschriften in unseren Bibeltexten, die sind ja von dem Verlag der Bibelgesellschaften gemacht. Und da steht ein ganz dummes Wort drüber. Josefs Edelmut. Nein, das war nicht Josefs Edelmut. Wir meinen immer, das sei, wenn man ein anderes Naturell hat, dass man solche Situationen besser bestehen könnte. Das ist nicht der Edelmut und das Naturell von dem Josef, sondern er hat einen Durchblick. Er hat in seinem Leben begriffen, es gibt einen lebendigen Gott und der hat mich lieb. Und auch wenn alles in meinem Leben völlig verzweifelt ist, wenn ich den Weg nicht mehr sehe, dann wie der Paul Gerhard mitten in den Wirren des 30-jährigen Kriegs sagt, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Du musst auf Gott sehen. In den letzten Tiefen deines Lebens, wenn du gar nichts mehr begreifst, dann musst du auf Gott sehen. Und das ist ganz schrecklich, wenn ein Mensch diesen Glaubensblick nicht hat, wenn er gar nicht das verstehen kann und gar nicht durchblicken kann in dieser Hoffnungslosigkeit seines Lebens. Die Brüder, die haben natürlich schon lange das Muffensausen. Schon als sie Josef in die Fremde als Sklaven verkauft haben, da war das furchtbar. Und wisst ihr, das ist ja in unserem Leben immer so. Schuld und Sünde, im Moment scheint es das ganz toll zu sein. Und dann brennt das so schrecklich. Und dann zieht das sie hin und dann kommt das immer wieder, das haben wir in unserem Bruder verschuldet. Es gibt eine Auferstehung der Schuld, dass man plötzlich erlebt, nach Jahren wird mir da nicht heimgezahlt. Die meisten gottlosen Menschen in unserer Umgebung, die haben vor Gott Angst. Interessant, das ist ein alter religiöser Gedanke, den schon die Griechen hatten. Gott ist der Rächer meines Lebens. Und Gott geht mir nahe und wenn ich krank werde, das ist das meine Schuld. Wisst ihr, ihr meint immer die anderen Menschen, die Gott nicht kennen, die seien so frei. Nein, die sind gar nicht frei. Die sind von diesem schrecklichen Rachegedanken wie die Brüder Josef befallen. Und immer denken sie in meinem Leben, wenn was Dummes passiert, Gott geht mir hinten rein und er zahlt mir das heim, was ich Böses getan habe. Und die meisten gottlosen Menschen leiden unter diesem Rachegedanken. Aber wunderbar, dass Josef diesen Rachegedanken gar nicht hat. Der ist uns Menschen in unser Fleisch, in unsere Art hineingegeben. Rache, als ob das was lösen könnte. Nein, Josef ist ein Glaubensmann. Und das ist ganz herrlich. Er sagt, ich stehe doch nicht an Gottes statt. Und er weiß, in meinem Leben ist Gott der Herr. Das Wort Herr ist herrlich. Der hat die Regie in meinem Leben. Weißt du das? Schon im Mutterleib, als du gebildet wurdest. In den ersten 24 Stunden, als dein Wesen begann, der Mensch ist ja, der ist ja nicht bloß ein Embryo. Der Mensch ist, das sagen die Forscher, die das erforschen, auch die Mediziner in Göttingen, da gibt es eine große Sammlung von Embryonen und der Professor sagt, von den ersten 24 Stunden ist das ein Mensch. Da hat Gott dich gebildet. Und der hat einen Plan, bis du gestorben bist über deinem Leben. Wir meinen immer, der Plan sei festgezurrt. Nein, du kannst in deinem Leben ausbrechen, du kannst eigene Wege gehen nach deinem Kopf. Und du darfst dich selbst verwirklichen, wie du willst, aber Gott will dich führen und leiten. Er bietet das immer wieder an, er ruft dich, lass dich doch von mir führen. Und das ist besonders dann schlimm, wenn wir in die Machenschaften von bösen Menschen kommen. Das ist ja ganz schrecklich in unserer Welt, was böse Menschen tun. Jetzt könntet ihr erzählen, das erleben Kinder schon im Kindergarten. Ich habe mal neben dem Kindergarten gewohnt, es war erschütternd, wie da die Kinder gewartet haben, bis der Kindergarten aufgeschlossen wurde und dann kam plötzlich so ein Kerl her und hat alle geschlägelt, nach der Reihe nach, ins Gesicht gehauen, sie angespuckt. Was ist das bloß? Warum ist denn die Welt so besetzt und ihr erlebt das dann beim Mobbing und bei den bösen Reden und bei der Verleumdung? Gar nichts ist dran, aber das macht den anderen Spaß, so böse Dinge über dich zu reden. Wenn es war, meine Frau sagte immer nur, wenn meine Kinder als heim kamen, was sie wieder aufgeschnappt haben über den Vater, dann sagte meine Frau immer, willst denn du, dass es wahr ist? Sei doch froh, dass es nicht wahr ist. Aber man hat manchmal nicht den Durchblick. Und das ist so groß in dieser Josefsgeschichte, dass er sagt, aber Gott. Kommt ja in der Bibel immer wieder vor. Aber Gott. Menschen trachten Böses zu tun. Oder die Heiden toben so. Aber der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Das ist so toll, dass du den Glaubensblick hast und durchsiehst. Und das ist so erschütternd, wie dass in diesem Augenblick, erst am Ende, als der Vater gestorben war, der Jakob, kommen die Brüder und da treibt sie die Schuld, weil sie Angst um ihr Leben haben. Und der Josef plötzlich in dieser Machtstellung war, als Vizepharao von Ägypten, haben sie Angst, er wird sich rächen an uns. Und der Josef sagt, nein, ihr habt Böses in meinem Leben getan, das darf man sagen, das darf man wissen, aber Gott ist stärker und größer als alles, was deine schlimmsten Feinde dir zufügen können. Was alles in dieser Welt geschieht und was Böses in deinem Leben ist. Er sagt, ich stehe unter Gott. Stehst du unter Gott? Oder bist du irgendwo im Freiraum, wo die anderen mit dir kegeln, wo die anderen tun, was sie wollen, das Schicksal schiebt dich hier hin und dorthin, mal in die Höhen, mal wieder in die Tiefe, oder stehst du unter Gott, was ganz Herrliches. Glaubende Menschen sagen, ich stehe unter dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Mächte in seiner Gewalt hat. Ja, da kommt dann schnell die Frage, warum tut dann Gott das, dass er das alles zulässt, dass in meinem Leben so Böses geschieht? Das ist vielleicht die Urfrage, die so viele Leute haben, die keine Bibelchristen sind. Denn wenn sie in die Bibel hineingucken würden, würden sie merken, da steht sehr viel von bösen Taten von Menschen, von der Macht der Sünde, von den ersten Blättern an, was Menschen in ihrem Eigenwillen tun. Und wo sie sich einen Namen machen wollen, wie sie Unrecht tun. Ganz viel Böses, Erschütterndes. Und als Jesus in die Welt kommt, dann erst recht, wie er verraten wird, sogar von einem seiner besten Freunde, wie der gehasst wird, wie er zum Schluss ans Kreuz geschlagen wird. Steht in der Bibel alles drin. Ja, wo ist denn dann Gott? Ja, dass Gott umfunktionieren kann, tolles Wort, das wir heute in unserer Sprache haben. Dass Gott auch das Böse unseres Lebens umfunktioniert und daraus Segen machen kann. Und das ist das Herrliche an der Josefsgeschichte. Aber Gott, was kann Gott aus dem Leid und aus dem Bösen, aus den schweren Erfahrungen deines Lebens machen? Es ist gut, wenn wir so ein Losungswort einmal in der Breite auslegen und dann für uns ansehen, was das für uns bedeutet. Das steht in der Bibel, dass die Wasserwogen toben, die Stürme drohen, aber der Herr in der Höhe, der hat das alles in seiner Hand. Und die können toben, wie sie wollen, sie können dich nicht aus der Hand Gottes reißen. Das ist das Allerwunderbarste. War so schön, als Gerhard Schnitter dieses Lied gedichtet hat, dass wir das erste Mal damals bei einem großen Gemeindetag in den 80er Jahren gesungen haben im Neckarstadion. Aber der Herr ist immer noch größer, wenn die Wellen toben, wenn das Leid in dein Leben. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als man denken kann. Er hat den ganzen Weltkreis erschaffen und er kümmert sich um dich. Und Gott ist da in deinem Leben. Und das bekennt Josef seinen Brüdern. Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Ich stehe doch unter Gott. Lass uns nochmal zurückdenken in dem Leben Josefs. Er kennt ja die ganze Geschichte. Keine noch so dunkle Macht der Welt, auch kein Schicksal kann dies aus deinem Leben tilgen, wenn du unter Gott geborgen bist. Es war ja ganz schrecklich, wie die Brüder den Josef ein wenig schrecken wollen. Zuerst haben sie ihn in den Brunnen geworfen. Er hat sie ja besucht und wollte ihnen das Fest überbringen, das der Vater ihm mitgab. Und dann wollten sie ihn ein wenig tunken. Das gehört ja zum Geschwisterkreis, dass man einen, der einem so nicht richtig liegt, mag sein, warum auch, ihn ein wenig tunken will und sagt, das musst du auch mal erleben. Aber als dann die Nomaden vorbeiziehen, dann verkaufen sie den Bruder als Sklaven nach Ägypten. Der Älteste da oben war ja entsetzt, als er hört, was machen wir jetzt? Und entsinnen sie, machen sie eine Lüge und sagen, wir tunken seine Kleider in Blut eines Tieres und dann sagen wir dem Vater, irgendein wildes Tier hat ihn zerrissen, wir haben die Kleider gefunden, ist das nicht das Kleid Josefs? Aber was ist denn mit dem Josef passiert? Er steht auf dem Sklavenmarkt. Wisst ihr, dass das die tiefste Erniedrigung ist, die ein Mensch je erfahren konnte? Es gibt ja heute noch Sklaverei die noch im Verborgenen geschieht und dass Menschen wie eine Ware behandelt werden. Schön, dass es in unserem Grundgesetz steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Aber wie viele Menschen erleben, dass ihre Würde gebrochen wird und dass sie verachtet und verspottet und verlacht werden? Das tut am meisten weh. Und wie war das, als die Sklaven einst, das ist ja eine uralte Sitte Afrikas gewesen, die dann schrecklich von den Sklavenhändlern aus Amerika übernommen wurde, wo dann die Sklaven hinübergeführt wurden mit den Schiffen, wo sie ganz eng aneinander lagen. Die Sklaven waren eine Ware, gar kein Mensch. Und da steht Josef da und dann kommen die Käufer vorbei und gucken die an, wie man vielleicht bei den Tieren das noch macht, am Gebiss, wie alt ist der? Und dann fühlt man die Muskeln, ob er was schaffen kann. Wenn man so würdelos dasteht, wie Josef auf dem Sklavenmarkt, was hast du dann, dass ich meine Würde und Ehre bei Gott nicht verliere? Er hat dich geschaffen. Und du musst das wissen, wie das ist. Ein lieber Freund von mir war im Altenheim und in der Corona-Krise hat's ihm, er konnte sich auch gar nicht mehr ausdrücken. Dann hat er gesagt, ich möchte, dass die Pflegeleute zu mir nicht mehr bloß einfach sagen, Herr Frick, sondern Herr Dr. Frick. Es wollen unsere Alten doch auch noch ihre Würde haben. Man hat ihn nachher im Plastiksack entsorgt. Und die Frau wird beim Sterben dabei sein. Dann haben die gesagt, ja, wir benachrichtigen Sie, aber dann kam der Anruf, jetzt ist doch zu spät. Und die Frau kommt bis heute nicht drüber weg, wenn man so würdelos behandelt wird. Und wenn man immer besuchen darf, das verstand der liebe Mann in seiner Demenz auch nicht mehr. Warum kommt die einmal in der Woche nochmal? Und das war etwas ganz Außergewöhnliches. Würdelos, was ist, wenn du würdelos bist? Gott gibt dir deine Würde, das musst du wissen. Auch wenn Menschen dich mit Füßen treten und dich anspucken, Gott gibt dir deine Würde. Bist du dafür bereit und suchst du diese Würde deines Herrn auch im Krankenlager? Ich habe oft mitgelitten bei Zuckerkranken, wenn ihnen beide Beine amputiert wurden und der Mensch plötzlich das ist weniger als die Hälfte des Körpers. Es gibt so viele Situationen, wo man sich würdelos behandelt fühlt. Aber der Herr, aber Gott, das steht ja in der Josefsgeschichte, aber Gott war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Auch in den dunkelsten Tälern deines Lebens ist der lebendige Gott da und will sich von dir finden lassen. Wie toll, dass wir die Bibel haben und dass Gott spricht durch sein Wort und dass er uns ganz nahe kommt in diesen dunklen Stunden unseres Lebens. Aber die Bibel ist großartig, wie sie erzählt, was in unserer Welt passiert. Da war die Frau Potiphas, so hieß der Mann, der den Josef gekauft hat als Sklaven, dem unterstand das ganze Schlachtwesen in Ägypten. Die ganze Metzgereien, aber auch das Justizwesen mit seinem Todesurteil, alles, was zum Schlachten gehörte, unterstand dem Potiphar. Und er kauft diesen Josef. Eigentlich, das war ja gar keine Lösung, er war dort. Aber interessanterweise, der Segen Gottes ging mit. Weißt du, was der Segen Gottes ist? Ich hatte auch mal in der Schule Probleme. Wir hatten einen Lehrer, Dreiviertel der Klasse, hat einen Fünfer. Er hat kein Verständnis für uns gehabt und dann hat er die Eltern vorgeladen. Mein Vater war ja im Kultministerium, es hat ihm besonders Spaß gemacht, einen führenden Mann vom Kultministerium vor sich zu setzen. Und dann hat meine Mutter nur gesagt, von mir, ach wissen Sie, er hat ja in der letzten Zeit auch keinen Segen gehabt. Da sagt der Lehrer, wie bitte, gnädige Frau? Sagt, keinen Segen. Weißt du, was Segen ist? Auch an dunklen Tagen, auch für die Schüler, bei den Schularbeiten, dass Gott Segen gibt, gelingen. Ich brauche doch Gott in dieser Welt, in der der Teufel regiert, brauche ich doch den Segen Gottes. Und dann passiert das Schreckliche, dass die Frau Potiphar Die hat ja ein schweres Schicksal gehabt. Das steht in unserer deutschen Bibel nicht so klar da, aber im Urtext ganz deutlich. Der Potiphar war ein Kastrat. Er konnte gar keine Ehe richtig leben. Und die Frau Potiphar hat gedacht, der Sklave ist ein Ding, den kann ich zu mir nehmen. Das war damals in der Welt üblich. In der Sexualität gibt es verrückte Sitten, was Menschen sich ausdenken. Und die hat ein Begehren, das war Schreckliches. Nicht bloß Männer haben wüstes Begehren, auch Frauen. Und sie hat ihr Auge auf den Josef geworfen. Und dann kommt die Stunde, wo niemand im Hause war. Warum gibt es denn solche Augenblicke in deinem Leben? Und dann sagt sie, schlaf mit mir. Was ist denn schon dabei? Und der Josef reißt sich los aus der Hand dieser Frau, die uns schon umgreift. Toll, dass die Bibel das alles so erzählt. Was war das für mich als junger Mensch mit 14 und 15 Jahren? Eine ganz große Hilfe, dass Gott uns klare Weisung gibt. Und er ruft noch, wie sollte ich so groß übel tun und wieder Gott sündigen? Ja, das war ihm der entscheidende Punkt. Ich will doch nichts gegen Gott. Viele meinen ja, auch heute unter Christen, das sei etwas, was man einfach so leben kann, wie es die Welt lebt. Nein, dass Gott uns eine Ordnung gegeben hat. Die wird ja heute auch von oben herunter mit Füßen getreten. Aber dabei will Gott über unser Leben bestimmen, weil er unser höchstes Glück will. Und er ist der, der uns geschaffen hat, der auch uns diese Gaben gegeben hat, Mann und Frau. Und interessant, dass der Josef lange bevor die Gebote Gottes am Sinai verkündet wurden, sagte, ich will doch nicht wieder Gott sündigen. Du, in deinem Leben ist das so wichtig. Verspiel doch nicht dieses Wunderbare, dass Gott in deinem Leben wirken will. Und das ist ganz wichtig. Auch in allen Dingen, wenn du über andere bös redest oder wenn du andere an die Seite drängst, du will doch nicht gegen Gott handeln. Das war dem Josef so wichtig. Ich will doch nicht Gottes Güte verletzen, ihn von mir stoßen. Und es geht weiter. Du brauchst keine Illusionen über die Welt haben. Bis zum Prozess kommt, natürlich, die Frau erzählt ihrem Mann eine Lügengeschichte. Wer sagt denn schon das Wahre in solchen Dingen? Hier wird gelogen, dass die Balken sich biegen. Und die Frau sagt, der Jude, der Hebräer, und all die Antisemitismus, der hat mich vergewaltigen wollen. Und dann läuft der Prozess ab und da wird nicht lang gefragt nach der Wahrheit. Es hat mich erschüttert, wie ich neulich hörte, dass auch in vielen Prozessen unserer Zeit nicht immer die Wahrheit ans Licht kommt. Und manche Leute auch unschuldig verurteilt werden in unserer Welt, weil es so schwierig ist, die Wahrheit zu finden. Und jetzt landet der Josef im Gefängnis. Wie kann denn Gott sowas zulassen? Gott lässt es zu. Gott lässt auch viele Schwere zu. Gott lässt auch die Kriege zu und das Unrecht und die Gewalt von bösen Menschen. Nach Justizirrtümer lässt Gott zu. Und toll, wenn du ein Bibelchrist bist und deinen Glauben an Gott auf die Bibel gründest und dass es dann im Gefängnis heißt, aber der Herr war mit Josef auch im Gefängnis. Und wenn du ganz dunkle Wege, ist herrlich, was das Losungswort uns heute sagt, und das ist so aktuell, der Herr war mit Josef. Und dieses Aber. Und wenn das noch so schrecklich aussieht, so ein Gefängnis, und das waren damals Löcher, wo die Ratten rumgesprungen sind, die Wärter waren voller Schikane. Da gab es noch keine Menschenrechte. Die sind erst durchs Christentum gekommen, die Menschenrechte. Aber der Herr war mit Josef. Und das ist so wunderbar. Es gibt keine Verlassenheit. Ja, im Psalm 139 sagt, und selbst wenn ich mich in die Hölle bitten würde, du wärst da. Im äußersten Meer wärst du, Herr, da. Weißt du das, dass Gott dich sucht und dass er in deinem Leben sich finden lässt von dir? Und dann geht es ja noch weiter, dass seine Kameraden dort im Gefängnis, die erzählen ihr Schicksal, es waren der Mundschenk und der Bäcker vom Pharao und die haben Träume und Josef deutet ihnen die Träume, hat diese Gabe von Gott geschenkt bekommen. Erschütternd, der Bäcker stirbt am Galgen und der Mundschenk kehrt zurück und Josef sagt ihm noch, denk an mich. Sagen wir auch, denk an mich. Aber der hat ihn vergessen, wie man den Regenschirm im Taxi stehen lässt. Einfach vergessen, habe ich vergessen. Ich habe gar nicht dran gedacht. Die Welt ist so kühl, so gemein, so hartherzig, aber der Herr hat ihn nicht vergessen, auch wenn er Jahre im Gefängnis liegt. Das ist ganz wunderbar, dass das auch in der Bibel steht, dass die Mächte dieser Welt uns nicht zerbrechen können, wo wir in Gott geborgen sind, wo wir den lebendigen Gott bei uns haben. Aber der Herr, kann er in deinem Leben wirken? Kann er das machen? Jetzt kommt aber doch die Frage, warum lässt denn Gott das zu, dass der Josef so tief gedemütigt wird? Ja, das muss man auch noch sagen. Es steht ja im Psalm 18, das Wort, das hat Luther so wunderbar übersetzt. Die modernen Übersetzungen tun es ein bisschen anders übersetzen, aber mir gefällt die alte Luther-Übersetzung, Psalm 18. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Weißt du, dass in deinem Leben die Demütigungen ganz wunderbar sind? Dass auch eine durchgefallene Prüfung dazugehört? Ein Schmähwort? Eine gemeine Absetzung in einem Kreis, wo man sagt, ah, der kann es eben nicht, den setzen wir ab, jetzt nehmen wir einen anderen her. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Denn Gott demütigt dich nicht. Doch, heißt auch mal im Psalm 119, du hast mich gedemütigt und ich danke dir, dass du mich gedemütigt hast, dass ich deine Gebote lerne. Manchmal brauchen wir das auch, dass wir die Wege Gottes verstehen. Warum demütigt uns Gott und warum lässt er denn das zu? Es war ja ein wenig, wenn Sie noch sich erinnern, wie es im Elternhaus, im Kinderzimmer von Jakob zuging, dass der Jakob den Josef als einen Lieblingssohn hatte und er hatte ihm ein tolles Gewand, einen tollen Anzug schneidern lassen. Und die Brüder sind in ihrer Hirtenkleidung dagestanden, haben ein wenig nachgeschaut. Es ist im Geschwisterkreis immer schwierig, wenn die Eltern einen protegieren. Und als er eine Träume hatte, dass die Garben sich vor ihm neigen und dass Sonne und Mond sich vor ihm neigen, da hat der Vater gesagt, was bildest du dir ein, junger Kerl, meinst du, du seist mehr? Vielleicht hat er es gebraucht, der Josef. Gott weiß, was du brauchst. Und ich kann als uralter Mann nur sagen, in meinem Leben, die Demütigungen waren ganz wunderbar. Ich habe in meinem Leben unheimlich viel auch unter vielen Demütigungen gelitten. Was haben Leute im Unverstand Böses? Was hat das? Mir hat man nicht losgeschluckt. Wie hat man oft gelitten an vielen Äußerungen von der Schule, von Kameraden, aber auch im Familienkreis. Jeder hat da schlucken müssen. Und was da manchmal fällt, damit man lernt, der Einzige, der uns erhöhen kann, ist der lebendige Gott. Und dann werden wir auch unabhängig vom Urteil der Menschen, das brauchen wir gar nicht. Das Lob der Menschen ist oft sowas, was sie dir um den Mund rumschmieren. Das brauchst du doch gar nicht. Du brauchst auch nicht den Beifall der Welt. Toll. Steht in der Bibel immer ausdrücklich da, wie Josef das gewusst hat, aber wer ein wenig den lebendigen Gott kennt und sein Wort, der weiß, dass wir das im Leben immer merken dürfen, dass Gott Gedanken des Friedens hat und nicht des Leides. Und dass du das auch annehmen kannst, du brauchst dich nie rächen, du kommst schon selber ins Unrecht. Du musst wissen, ihn lass tun und walten oder Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen. Ja, alles herrlich, wie er mich führt und wie er es tut und wie er es mit mir machen will. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Und dann steht in Jesaja 57, der Herr wohnt in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Geistes und gedemütigten Geistes sind. Der Herr hat eine ganz besondere Nähe zu den Menschen, die in der Welt ganz unten durchmischen, denen Unrecht geschieht, die mit Füßen getreten werden, mit Ellbogen auf die Seite gedrängt werden. Dass das Wunder dann geschieht, dass der Josef so erhöht wird, das sind Gottes Wege. Für uns ist das auch nie die Bibellinie, dass man sagt, man muss da ganz groß herauskommen, dass er durch die Traumdeutung bei Pharao schließlich erhoben wird zum Vize-Pharao von ganz Ägypten. Eine ganz wunderbare Geschichte. Nein, Josef sagt, das Ganze hat Gott nur gemacht. Er hat denn die hohe Stellung nicht gewollt, um euch am Leben zu lassen, um diese Entscheidung zu finden. Das wäre mal dringend nötig, dass so ein Josefsrat in Berlin in der Regierung wieder vertreten wird, dass man in den satten Jahren spart für die armen Jahre. Und dann hat man in den 7 Jahren des Hungers aus der Rücklage, dann hat man Rücklagen, nicht nur Schulden oder gar Schulden als Sondervermögen zu betiteln. Der Josefsrat, es war was Tolles, dass er damals den Ägyptern sagen konnte, wenn man gute Ernte hat, muss man sparen für die schlechten Jahre, damit man durchkommt. Und so ist die ganze Familie vom Jakob auch nur durchgekommen, dass sie nach Ägypten gezogen sind und dort gekauft haben, die Nahrung, die es noch gab, aus den Silos, die man angelegt hatte. Das ist so herrlich, dass der Herr uns gebrauchen kann zum Segen für die ganze Welt. Und das ist so herrlich, dass das da ist in der Bibel, dass der Herr Wege hat, dass von unserem Leben ein Segen auch für andere ausgeht. Das dürft ihr wissen, dass der Prunk dieser Welt nicht das Höchste ist. Ich war ja neulich drüben im Hohen Sonnenburg, aber ich wollte da nicht wohnen. Meine 3,5-Zimmer-Wohnung ist viel gemütlicher. Wir leben da. Der Pump dieser Welt ist doch nicht das Schöne. Sondern wenn man Gott bei sich hat und das, was er uns gibt, das ist das Wunderbarste, das kann ich brauchen und das ist für mein Leben so wichtig. Ich lese ja immer so gern vom Leben von Menschen, die vor uns waren. Da war Lavater, ein großer Freund von Goethe, ein ganz kluger Mann in der deutschen Geschichte. Der war in Zürich Prediger, ist umgekommen von einem napoleonischen Soldaten, ohne Grund erschossen worden. Aber damals war der große Glaube, der liebe Gott, so wie es heute die meisten auch meinen soll. Der liebe Gott gibt mir immer Glück im Leben und er lässt immer gelingen. Ich muss bloß beten und dann weichen die Dinge weg. Stimmt nicht. Gläubige Leute müssen auch durch viel Trübsal hindurch. Das ist schon eine Apostelgeschichte. Aber der Lavater hat ein Versgedicht, das so schön ist. Von dir, o Vater, nimm mein Herz Glück, Unglück, Freud und Schmerz. Von dir, der nichts als lieben kann, voll Dank und voll Verstehen an. War damals ganz anders, hat er begriffen. Der wirkliche, lebendige Gott, er führt uns durch Tiefen durch, aber ich darf alles von ihm annehmen, auch die schweren Dinge, Krankheit, Leid, Tränen. Aber dann ereignet sich das, was Jesus gesagt hat, die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Selig sind die Trauernden und die an die Wand gedrückten und die Sanftmütigen, denn sie haben das Reich Gottes bei sich, denn Wirken, das Wirken des lebendigen Gottes, der ihnen beisteht. Und das ist das Herrliche für uns, dass wir das erleben dürfen in allen unseren Erfahrungen. Und was wir brauchen in unserem Leben, das ist so groß, dass wir geborgen sein dürfen in ihm. Aber das ist so wichtig, dass Gott unseren Weg lenkt. Und dann möchte ich das noch sagen, es sind verhüllte Segenswege. Das denkt man von außen gar nicht. Und wenn man die lange Geschichte von Josef ansieht, auch den ganzen Schmerz, vertrieben zu sein, als Sklave gedemütigt, würdelos dastehen und auch so viel Unrecht erlebt zu haben und dann ganz wunderbar die Segenswege, mein Leben darf zu einem Segen werden für andere. Und was für ein Segen, dass sie überleben können, da haben wir eine Verantwortung und da wollen wir auch reden. Aber die ganze Geschichte versteht man ja wirklich nur, wenn man das ansieht, was das Thema der Bibel ist. Was ist das Thema der Bibel? Von den ersten Seiten an, dass unser Verhältnis mit Gott zerbrochen ist durch Menschenschuld, dass wir auch uns von Gott losgelöst haben, unseren eigenen Kopf durchgesetzt haben und dann irgendwo kommt die Auferstehung der Schuld. Dann wacht das in deinem Gewissen auf. Allen in meinem Leben gibt es so viel Schutt und so viel Gerümpel. Und das stinke in Himmel, was in meinem Leben drin ist. Und dann kommt der Sohn Gottes mit dem einen Ziel in diese Welt, um dieses Schuldproblem zu lösen. Du kannst das nicht lösen. Hat noch nie ein Mensch lösen können mit seiner Schuld. Auch die Rache löst doch das nicht. Und alles, was wir uns ersinnen, und dann erlebt Jesus selber diesen Hass. So tief, wie ihn auch kein Josef erlebt hat. Schließlich, dass sie sagen, der muss sterben, der ist des Todes. Und warum eigentlich? Weil die Liebe von Jesus so groß war. Und dann führen sie ihn hinaus auf den Hügel Golgatha. Und dann rufen sie dort noch, das ganze Volk schreit, kreuzigt ihn, der muss weg. Sie haben was Merkwürdiges in unserem Volk. In diesen Tagen läuft in Stuttgart im Opernhaus ein Schauspiel, wo selbst die Zeitungen und die Reporter sagen, es ist so schmutzig und so pornografisch und so grässlich. Aber wissen Sie, was im Mittelpunkt steht? Eine nackte Frau, die ans Kreuz geschlagen wird. Um die Schmähung des Kreuzes. Einzige Rettung für eine Welt, das Kreuz. Und wer bei der Olympiade angesehen hat, wenn man gemeint hat, die Olympiade groß zu machen, das letzte Abendmahl von Jesus, für euch in den Tod gegeben, wurde verballhornt mit Woken-Künstlern und dem neuen Propaganda, dass man all den Schmutz der Welt in den Mittelpunkt. Wir wollen uns nicht erregen über die Welt, aber du musst wissen, was diese Welt ist. Sie hat Freude, dieses Kreuz von Jesus zu hassen. Das ist der Heilsort für dich, wo Gott geoffenbart hat, dass er Liebesgedanken mit dir hat. Du bist ihm wert, für dich hat er bezahlt, für euch in den Tod gegeben. Das ist der Weg Gottes, die Antwort auf alles von meiner Schuld, von meinem Versagen, von meiner Untreue, auch von meiner Untreue im Glauben, von meiner Halbherzigkeit in der Jesus-Nachfolge. Er hat dich so geliebt bis zum Tod. Wie sollte er uns in Jesus nicht alles schenken? Wer kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Aber Gott. Und das steht über dir. Und wenn der Tod kommt, kann er sagen, du kannst bei mir nichts mehr holen. Und bei mir ist nichts mehr zu rechnen. Das ist bezahlt und ich bin ein Eigentum von Jesus. Herrlich, aber Gott hat aus dem Bösen Gutes gemacht. Du brauchst dich nicht erbittern über das Böse, auch nicht Protest schreiben, schicken, schmeißen die alles in den Papierkorb. Du musst bloß wissen, nur Gott hat dich lieb und gibt dir seinen Frieden und das Leben, das du brauchst und die Geborgenheit, was du nötig hast. Er führt dich oft durch die Wüste. Wie heißt es am Ende der Wüstenwanderung 5. Mose 8? Da heißt, dass ich dich getragen habe. Gedenke des ganzen Wegs, den ich dich, der Herr, dein Gott, geleitet und geführt habe, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten wirst. Er demütigt, er will dein Herz haben. Deine Kleider sind nicht zerrissen, deine Füße sind nicht geschwollen in diesen 40 Jahren. Du sollst erkennen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern vom Wort Gottes, das aus dem Munde Gottes geht. Das ist das Wunderbare, dass ich das erkennen darf, auch in den Tiefen meines Lebens. Ich habe ein Taschenbuch, man greift ja alles, so alte Bücher nur selten an. Es war einer dieser deutschen Soldaten, die bis 1955 in russische Kriegsgefangenschaft waren. Die letzten, die damals Adenauer befreite. Furchtbar, mit Jesus in Sibirien, der sagt, wie furchtbar das war in diesen Lagern, in der Kälte, unter Kameraden und allem. Und also, als die Befreiung kam, wir hatten Angst, dass wir in der Freiheit nicht mehr diese herrlichen Erfahrungen machen, die wir in der Hölle gemacht haben von Sibirien, im Gefangenenlager. Und so ist dir gegangen in der Krankheit. Nie war dir Gott so nahe gekommen. In der Schmähung. Und als du das Wort Gottes gelesen hast, der Herr ist mein Hirte und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Der Herr redet ganz besonders in den Tiefen deines Lebens. Im Wohlstand ist der Glaube weggefegt. Im Urlaub hat man bloß noch Gedanken, was das Bier kostet und was man dort essen kann und wo man hinfährt vor lauter Zeit, die man geben muss. In den Tiefen unseres Lebens redet Gott vom Wort Gottes und redet in unser Leben hinein. Und du darfst das erleben, wie Gott Gedanken des Friedens hat, wie er das Böse schachmatt macht. Besser als der beste Schachspieler, der meint, er kann den anderen in Not bringen. Nein, Gott ist der, der am Ende das Böse schachmatt setzt, durch seinen Tod am Kreuz. Und er führt uns manchmal Kreuzeswege. Ein anderes Lied. Wunderanfang, herrlich Ende. Da heißt es in den Versen, Gott muss man in allen Sachen, weil er alles wohl kann machen, End und Anfang geben frei. Er wird, was er angefangen, lassen so ein End erlangen, dass es wunderherrlich sei. Drum so lass dir nimmer grauen. Lerne deinem Gott vertrauen. Sei getrost und guten Mut. Er verwahrt. Er wird es führen, dass du wirst am Ende spüren, wie er dir tut, lauter Gut. Du wirst seinen Ruhm erzählen und nicht vor der Welt verhehlen, was die blinde Welt nicht kennt. Er wird dir dein Kreuz versüßen, dass du wirst bekennen müssen, Wunderanfang, herrlich End. Wir wollen noch beten, wollen uns erheben. Lieber Herr, wir danken dir, dass du da bist, auch in den Tiefen unseres Lebens. Und verzeih uns unser Selbstmitleid, das ist eine Sünde, dass wir immer nur unsere Wunden lecken. Du bist doch da, auch in den Tiefen der Schmähung und des Unrechts, und du stellst dich zu uns. Du hast uns gerufen, du hast uns gemacht im Mutterleib und du hast uns gerufen, auserwählt, dass wir dir dienen. Und du wirst dich verherrlichen, du allein, auch in unserem Leben. Und wir wollen ganz neu im Glauben auf dich blicken und lernen, wie wunderbar deine Führungen sind. Ganz herzlichen Dank, dass du im Kreuz alle Schuld dieser Welt durchbrochen hast. Und dass wir wissen, durch deine Auferstehung dürfen wir mit dir leben und auch deine Siege erfahren, deine Wunder, deine großen Taten, wie du uns versorgst und führst. Das ist so wie bei Josef, dass wir nur staunen können, wie du uns erhöhst, obwohl wir das alles nicht verdient haben. Ganz herzlichen Dank auch für diesen Tag, für deine Liebe zu uns. Amen.